darf Sie begrüßen zum heutigen Kepler-Salon. Wir haben heute, wir stellen uns heute dem Thema, wie viele Geschlechter gibt es in Wahrheit? Ich darf gleich mal unseren Gast begrüßen des heutigen Abends, das ist Sabine Haag aus Berlin. Das erste Mal in Linz hier bei uns. Sie ist von Ausbildung her Soziologin und Geschlecht-Gender-Forschung tätig. Nicht wie im Heft steht, oder nicht mehr wie im Heft steht in Köln, sondern jetzt an der TU Berlin, wo sie das Zentrum für Interdisziplinarität und Frauen- und Geschlechterforschung leitet und aus diesem Bereich jetzt auch heute berichten wird. Der Schwerpunkt liegt bei ihr bei den Identitätspolitiken in Anknüpfung an den Theorien von Michel Foucault und Hannah Arendt. Und eben ein Schwerpunkt ist auch die Queer Theory. Da habe ich schon einige Fragen gestellt und bin gespannt auf die Ausführungen bzw. welche Fragen sich weiter ergeben werden. Wie viele Geschlechter gibt es in Wahrheit? Das werden wir uns wahrscheinlich auch immer wieder fragen. Gibt es das, dass diese Frage sie verändert? Normalerweise heißt es, das ist doch ein Bub oder ein Mädchen oder Mädchen sind doch Mädchen und Buben sind doch Buben. Zumindest heißt es jetzt in der Presse auch wieder vermehrt so. Ist das wirklich so oder sind wir Frauen als Frauen geboren oder macht uns etwas anderes zu Frauen? Wie viel Einfluss kommt von dem sozialen System, von dem kulturellen System, in dem wir leben? Was prägt uns und was macht uns wirklich zu Frauen? Manchmal beschäftigen wir uns auch vielleicht die Fragen, gibt es andere Geschlechter? Was passiert mit unseren ganzen Klischeebildern, die wir so schön haben? Frauen können nicht einpacken und Männer können nicht zuhören. Also ganz viele Fragen würden auch auf einem humorigen Sektor vielleicht verändert gehört. Und vielleicht hat sich auch einiges getan. Wie viel hat zum Beispiel auch Sport jetzt mit unserem heutigen Thema zu tun?
Nicht so viel vorwegnehmen.
Vielleicht wisst ihr noch nicht, von was zu sprechen. ich bin gespannt und freue mich sehr, dass Sie da sind und Ihren Ausführungen jetzt lauschen zu können. Mein Name ist Iris Meyer und freue mich sehr, dass ich heute Ihre Gastgeberin sein darf und bitte jetzt einfach Sie, Ihre Ausführungen zu machen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier in diesen, wie ich jetzt in den zwei Tagen, die ich jetzt von den Linz bin, vernommen habe, sehr erfolgreiche Reihe im Laufe des Jahres. Ich will jetzt auch gar nicht so viel vorneweg sagen, damit wir auch viel Zeit dann nachher zum Diskutieren miteinander haben und gleich beginnen. Ich würde Sie bitten, vielleicht doch mit den Fragen, wenn es geht, sozusagen zu warten, bis ich mit meinen Ausführungen durch bin. Das mag vielleicht dann für manche eine kleine Geduldsprobe werden, aber es ist für meinen eigenen Fluss, glaube ich, und vielleicht klären sich dann auch Fragen noch mal mehr, sozusagen je länger Sie zugehört haben. Die Wahrheit des Geschlechts. Wie viele Geschlechter gibt es in Wahrheit? Aktenzeichen XY ungelöst. Nicht nur, das war schon ein kleiner Hinweis, in der Geschichte der Leichtathletik ist der 19. August 2009 ein Datum, das in deren Annalen zukünftig einen prominenten Platz einnehmen wird. Auch über die Frage, wie viele Geschlechter es in Wahrheit gibt, kann seit diesem Tag nicht mehr gesprochen werden wie zuvor. Und wird es auch nicht. Und vielleicht, wenn ich für einen Moment aus einer feministischen Warte sehr optimistisch in die Zukunft blicken darf, wird man sogar in ferner Zukunft sagen, dass dieser Tag, der 19. August, den Anfang vom Ende der Zweigeschlechtlichkeit, wie wir sie jedoch kennen, markiert. Zur Erinnerung, am 19. August 2009 rennt Caster Semenya, eine junge südafrikanische Mittelstreckenläuferin, während der Leichtathletik-WM in Berlin im 800-Meter-Finale ihren Konkurrentinnen davon und gewinnt mit einer Zeit von 1:55:45, was ihre persönliche und zugleich Weltjahresbestleistung ist, die Goldmedaille. Caster Semenya rennt ein fabelhaftes Rennen. Vom Rennverlauf vergleichbar den weltweit bestaunten Fabelläufen von Usain Bolt während derselben WM, aber sie läuft nicht Weltrekord. Andere Frauen vor ihr sind deutlich schneller gelaufen. Der Weltrekord der Frauen steht seit dem 26. Juli 1983 bei 1:53:28. gelaufen von Jamila Kartochwilova in München. Ebenso ist Kostas Semenyas Zeit selbst von der Zeit des langsamsten unter den 50 schnellsten 800-Meter-Läufern der Männer noch weit entfernt. Die steht bei 1:43,60, gelaufen in Zürich im August 1989. Noch selbst von den deutschen und österreichischen Frauenrekorden im 800-Meter-Lauf ist ihre Zeit noch ein Stück entfernt, jedenfalls ist sie nicht besser. Der deutsche Frauenrekord steht seit dem August 87 bei 1:55,25, also immer noch etwas schneller als die Zeit von Kostas Semenya, gelaufen von Sigrun Wodas in Rom. Der österreichische steht bei 1:56,64, also nur, naja gut, eine Sekunde langsamer, gelaufen von Stefanie Graf im September 2000 in Sydney. Eigentlich, also ob der Zeit, gab es also keine Gründe, Kostas Semenyas Lauf und Sieg zu bezweifeln. Auch Usain Bolt steigerte im Übrigen seine Leistung in sehr kurzer Zeit auf seine heutigen, noch vor 2 Jahren als unwahrscheinlich geltende Zeiten. Doch Kostas Semenya war es, wie allseits bekannt, nicht vergönnt, ihren Triumph zu genießen. Ihre Leistung stand sofort und steht immer noch unter Verdacht. Viele von Ihnen werden sich sicherlich noch an die Bilder erinnern, sofern Sie Leichtathletik-Fans sind, wie sie unter eisigem Schweigen des Publikums von den Funktionären aus dem Stadion geführt wurde, keine Gelegenheit hatte, sozusagen ihren Sieg zu genießen, ihre unterlegenen Konkurrentinnen ihr auch nicht gratulierten und eben sofort am Tag eine Maschinerie einsetzte, nämlich die Maschinerie der Testung ihres Geschlechts. Ihre, Zitat, männliche Erscheinung, das, Zitat, ausgeprägte Kinn, die tiefe Stimme und großen Hände, die stark definierten Muskeln, das alles sei doch einigermaßen dubios. Weshalb es Zweifel gäbe, nein, nicht, ob Semenya gedopt ist, sondern ob, Zitat, diese Lady eine Frau ist. So der Sprecher der Internationalen Vereinigung der Leichtathleten, IAAF, Nick Davis, und deren Vizepräsident Pierre Weiss am Tag danach. So dubios für die Leichtathletikvereinigung, dass Semenyas Geschlecht und damit auch ihr Status als Mensch von fortan auf den biomedizinischen Prüfstand musste und steht. Seitdem steht nicht nur die Leichtathletikwelt Kopf. Die Frage, wer ist ein Mann und wer eine Frau, wer ein Junge und wer ein Mädchen, beschäftigt jetzt wieder einmal Sportfunktionärinnen und Mediziner, Juristinnen und Journalistinnen. Und es ereignet sich aus Sicht einer feministischen Geschlechterforscherin, die immer schon bezweifelte, dass die Wahrheit des Geschlechts in Form einer zweifelsfrei gegebenen Zweigeschlechtlichkeit existiert, Erstaunliches. Denn was hier in der Aufarbeitung des Falles Kostas Semenya, sofern man von einem Fall sprechen will, passiert, kann durchaus als eine Form praktischer Dekonstruktion von Zweigeschlechtlichkeit angesehen werden. Eine Wirklichkeit, eine Wahrheit, die uns seit nunmehr 2 Jahrhunderten als unhintergehbare, in nackten Tatsachen begründete, ewige Wahrheit erscheint. Das galt bisher, regelmäßig festgestellt von Ärzten und Ärztinnen gleich nach der Geburt, durch den routinisierten Blick auf die Geschlechtsmerkmale. Du bist ein Junge, du ein Mädchen, es gibt nur diese 2 Möglichkeiten. Im Zweifelsfall wurde chirurgisch nachgebessert, so gerät diese vorgebliche Gewissheit jetzt erneut deutlich unter Druck. Interessanterweise passiert aber diesmal etwas anderes wie in vergleichbaren Fällen im Sport zuvor. Nach den ersten medialen Wolten, als selbst seriöse Zeitungen nicht davor gefeit waren, sich der Register des dubiosen, zweifelhaften, betrügerischen zu bedienen und die Frage gestellt wurde, was ist das? Also nicht mehr sozusagen der Personenstatus anerkannt war, sondern was ist das für ein Wesen, das uns hier begegnet, sind selbst in Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beispielsweise in Deutschland längst jene Stimmen, also das war so die ersten Reaktionen, mittlerweile hat sich das eben sehr schnell gewendet, jetzt finden wir viel mehr Stimmen, die dafür plädieren, dass Politik, Gesellschaft und eben auch der Sport endlich anerkennen sollen, was nicht zu bestreiten ist, dass es nämlich ein drittes Geschlecht gibt. Und diese Stimmen sind mittlerweile deutlich in der Mehrheit. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zum Beispiel schrieb noch vor wenigen Tagen, Zitat, Casta Semenya ist keine Betrügerin und keine Kriminelle. Wahrscheinlich ist sie intersexuell. Der Sport sieht sich nun vor Fragen gestellt, die Politik und Gesellschaft seit Jahrzehnten tabuisieren. Die Menschheit, fährt der Artikel fort, sei keine Zweiklassengesellschaft. Denn es gäbe eine weitere Möglichkeit, das dritte Geschlecht. Mindestens 100.000 Intersexuelle, informiert uns der Artikel, soll es allein in Deutschland geben. Schätzungen reichten bis zu 1 Million. Es gäbe viel mehr Betroffene als angenommen, wird die Autorin Ulla Fröhling zitiert, die 2003, so Zitat Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das eindrucksvolle Buch Leben zwischen den Geschlechtern veröffentlichte, mit der erklärten Absicht, die Idee denkbar zu machen, dass intersexuellen Menschen ein Raum in dieser Gesellschaft zusteht. Eine Idee, so endet der Artikel, leider eine Idee geblieben sei, wie das Beispiel von Casta Semenya zeige. Nun will ich nicht allzu optimistisch sein und ein Artikel wie dieser und viele andere bringen natürlich Zweigeschlechtlichkeit alleine nicht zu Fall. Im Gegenteil, es könnte sie gerade durch die Anerkennung eines dritten Geschlechts erneut stabilisieren. Statistisch gesehen tritt Intersexualität ohnehin so selten auf, entgegen auch der Zahlen, die zum Teil in den Medien kolportiert werden. Und es tritt statistisch gesehen ohnehin so selten auf, dass es gesellschaftlich ein leichtes wäre, das dritte Geschlecht normalisierend zu integrieren. Seriöse Auswertungen aller vorhandenen medizinischen Studien zu nicht zweigeschlechtlicher Entwicklung gehen davon aus, dass weltweit ungefähr 1,7% aller Lebendgeburten dem Ideal vom absoluten Dimorphismus nicht entsprechen. Aus unterschiedlichen medizinischen Gründen, die ich jetzt hier nicht ausführen will. Und entgegen allem Anschein sind Gesellschaften, positiv gesprochen, sehr wohl lernfähig, auf lange Sicht in der Lage, Abweichendes zu integrieren, also auch womöglich ein drittes Geschlecht zu integrieren. Man könnte sogar sagen, dass es gerade das Erfolgsgeheimnis moderner Gesellschaften ist, Abweichung zu integrieren, statt auszuschließen. Zudem, warum sollte ausgerechnet ein Einzelfall wie die Geschichte Semenyas wirkmächtiger sein, als die seitens feministischer Biologinnen bereits seit langem vorgetragene Kritik, dass Medizin und Biologie wieder besseres Wissen, dass nämlich der sexuelle Dimorphismus ein Ideal, aber nicht biologische Wirklichkeit ist, stattdessen trotzdem an ihrer normativen Haltung festhalten, Zweigeschlechtigkeit sei normal, alles andere aber eine pathologische Abweichung. Oder auch sozusagen, warum sollten diese Artikel erfolgreicher sein als die seit Jahren von der Intersex-Bewegung vorgetragene Kritik an der medizinischen Regulierungspraxis? Nicht zuletzt hat es zudem auch zuvor vergleichbare Fälle, gerade im Sport, gegeben, die vielleicht ein ähnliches Medienecho produzierten, in der Sache bisher jedoch nichts veränderten und die für die Betroffenen selbst oft genug tragisch endeten. Aus feministischer Sicht wiederum sollte Zweigeschlechtlichkeit auch nicht nur deshalb hinterfragt werden, weil es eine wie auch immer große Gruppe von Menschen gibt, die ihr physisch widersprechen, was selbstredend schon ein sehr guter Grund ist. Und deshalb ein bipolares, diskretes Klassifikationssystem völlig unzureichend ist, wie beispielsweise die Molekularbiologin Anne Fausto-Sterling argumentiert. Das wäre, feministisch gesehen, immer noch ein sehr defensives Argument, das mit einer nicht anerkannten Faktizität gegen eine bloß soziale Denkkonvention argumentiert und Zweigeschlechtlichkeit selbst als morphologisches Faktum eben gerade nicht in Frage stellt. Viel weitgehender allerdings und die zweigeschlechtliche Wahrheit des Geschlechts erschütternder ist dagegen die Einsicht, dass wir es in Sachen Geschlecht sowieso mit einem Kontinuum und nicht mit einer diskreten Dichotomie zu tun haben, das Geschlecht auch jenseits von Intersexualität oder einem dritten Geschlecht in hohem Maße variabel ist. Wir also die Frage, wie viele Geschlechter es in Wahrheit gibt, womöglich gar nicht beantworten können. Und genau das zeichnet sich meines Erachtens im Moment in der Auseinandersetzung um den Geschlechtsstatus von Casta Semenya ab, wenn auch mit Sicherheit größtenteils nicht intendiert. So werden in sehr vielen Artikeln sehr ausführlich die verschiedenen Varianten, die es jenseits der angenommenen chromosomalen Eindeutigkeit von XX einerseits und XY andererseits gibt, dargestellt und erläutert, dass womöglich nicht nur ein weiterer Genotyp existiert, dass Phänotyp und Genotyp chromosomales, genitales, hormonales und gonadales Geschlecht divergieren. Sie sehen alleine schon aufgrund dieser Aufschlüsselung, dass selbst die Biologie so viele verschiedene Weisen kennt, Geschlecht zu bestimmen, dass wenn man die alle schon sozusagen zueinander ins Verhältnis setzt, schon sehr viele Varianten rauskommen würden. Dass also sozusagen nicht nur viele verschiedene Weisen gibt, Geschlecht zu bestimmen, die untereinander divergieren, ja auch sogar in Widerspruch zueinander stehen können, sondern sogar, so zitiert beispielsweise die FAZ, die Genetikerin Heidemarie Nitzel, das Geschlecht ohnehin nicht so leicht zu bestimmen sei, da, Zitat Nitzel, die Übergänge zwischen Mann und Frau fließend wären. Und die Berliner Zeitung verweist darauf, dass eine eindeutige wissenschaftliche Bestimmung des Geschlechts mit den bis heute zur Verfügung stehenden Methoden nicht möglich ist. Eine Einsicht, die im Übrigen längst in den ein Echo in den Regularien des internationalen Leistungssports gefunden hat. So schaffte das IOC im Jahr 2000 alle Geschlechtstests bei Sportereignissen ab und in den Regeln des Internationalen Leichtathletikverbandes zur Geschlechtsfrage Policy on Gender Verification, also eine Richtlinie sozusagen zur Überprüfung des Geschlechtsstatus, heißt es, eine Entscheidung sei nur von Fall zu Fall, basierend auf individueller Einschätzung möglich, was immer diese individuelle Einschätzung ist und wer immer sie treffen soll. Das aber heißt im Umkehrschluss, dass der internationale Sport im Grundsatz anerkennt, was die feministische Forschung seit ihren Anfängen nicht müde wird zu zeigen, dass nämlich der vorgeblich biologisch gegebene Dimorphismus in der Tat von seinem politischen und kulturellen Korsett abhängig ist. Die Wahrheit des Geschlechts seit jeher keine nackte, sondern eine höchst bekleidete Wahrheit ist. Und damit wären nicht nur chirurgische Eingriffe bei Neugeborenen oder erzwungene Geschlechtsfeststellungstests, wie sie jetzt bei Casa Semenya durchgeführt werden, als das skandalisierbar, was sie sind, nämlich menschenrechtswidrig. Mit der Herausforderung, mit dieser Art Herausforderung von Zweigeschlechtlichkeit steht vielmehr das herrschaftlich verfasste Ordnungssystem der geschlechtlichen Binarität selbst zur Diskussion, nämlich in seiner Übereinkunft, und es ist nicht mehr als eine Übereinkunft, dass es nur zwei mögliche Körper gibt. Und es würde bedeuten, dass auch im Alltagswissen langsam angekommen wäre, dass es nicht nur keinen direkten Einbahnweg von Sex zu Gender, vom anatomischen zum kulturellen Geschlecht gibt, sondern es vielmehr gerade andersherum ist, dass Sex immer schon Gender gewesen ist, wie die berühmte und kontrovers diskutierte These der Philosophin Judith Butler lautet. Was wiederum auch nichts anderes ist als die elaborierte Version jenes Satzes, der am Anfang des modernen Feminismus steht. Simone de Beauvoirs Einsicht nämlich, dass wir nicht als Frauen geboren, sondern zu Frauen gemacht werden. Doch warum, so könnten Sie jetzt einwenden, sollte der Dimorphismus überhaupt entkleidet werden? Es gibt doch nun einmal Männer und Frauen. Worüber muss man da nachdenken? Entgegnete mir einst ein Student im Einführungskurs zur Geschlechterforschung, dem zunächst nicht einsichtig war, warum das überhaupt ein Gegenstand seines Soziologiestudiums sein sollte. Spontan würde vielleicht die Mehrzahl von uns... War das schon ein Einspruch? Spontan würde vielleicht auch die Mehrzahl von uns dieser Feststellung des Studierenden zustimmen. In der Tat, es gibt Männer und Frauen. Das scheint in den Gesellschaften, in denen wir leben, noch eine unumstößliche Gewissheit zu sein. Spontan teilen wir wohl auch fast alle die Annahme, dass es spezifische Merkmale gibt, die jeweils allen Männern und Frauen gemeinsam sind, wie sie zum Beispiel in diesen populären Büchern »Frauen können nicht einparken, Männer nicht zuhören« ja uns immer wieder neu dargeboten werden. Und zudem leben wir nicht gut mit der Wahrheit Zweigeschlechtigkeit. Hilft diese uns nicht, Welt sinnvoll zu ordnen, Männern und Frauen dabei ihren Platz zu finden und dabei herauszufinden, was sie zu tun haben? Und ja, genau dafür wurde die Zweigeschlechtlichkeit, die Geschlechtscharaktere, wie die Historikerin Karin Hausen schon Mitte der 1970er Jahre feststellte, im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert erfunden. Aus feministischer Sicht wiederum ist das selbstredend unbefriedigend. Schließlich haben wir es nicht nur mit einem unschuldigen und, wie wir gesehen haben, auch sehr unzureichenden Ordnungssystem zu tun, sondern mit einer Herrschaftsstruktur, beziehungsweise noch eleganter formuliert, mit einer Weise, in der Machtbeziehungen Bedeutung verliehen wird, wie die Historikerin Joan Scott formulierte. Und wie genau dies geschieht, wie Machtbeziehungen mit geschlechtlichen Bedeutungen versehen werden, die uns dann noch als naturgegeben, damit unhintergehbar und unveränderbar, also legitim erscheinen, das will ich mit einem zweiten Beispiel zeigen. Ein Beispiel auch aus der Welt der Medien, das eine deutlich andere, sich seiner Sache nämlich sehr sicher seiende Sprache spricht, als das vorhergehende. Der ewige Unterschied. Unter dem notorischen Titel Der ewige Unterschied, illustriert durch ein Zwillingspaar, gekleidet in rosa und blau, die eine drapiert mit Puppe, der andere mit Roboter, teilte uns die deutsche Wochenzeitung Die Zeit vor rund 2 Jahren gleich auf der Titelseite Folgendes mit. Mädchen bleiben Mädchen und Jungen Jungen. Und daran könne auch alle Erziehung nichts ändern. In der Abteilung Wissen der Zeit geht es sachkundig weiter. Alle erzieherischen Versuche, aus Mädchen und Jungen geschlechtsneutrale Wesen zu machen, wo immer diese stattgefunden haben mögen, seien gescheitert. Das sage, zitiert Die Zeit, im Übrigen auch die Forschung. Erziehung und Umwelt könnten nämlich nur gestalten, was die Natur vorgebe. Gene und Hormone jedenfalls würden weder Eltern noch Werbung aushebeln. Gegen die Natur, so das Fazit, kommt nur an, wer sie akzeptiert. Eine sehr kryptische Formulierung. Um diese Unhintergehbarkeit der Natur festzustellen, reicht der Zeit zum einen der Verweis auf ein schon damals sehr umstrittenes Buch, 1983, der Bericht von Marianne Grabrucker, typisch Mädchen, Prägung in den ersten 3 Lebensjahren, in dem sie darstellte, wie sie versuchte, ihre Tochter geschlechtsneutral zu erziehen und dass das gescheitert ist, was im Übrigen damals wirklich schon sehr umstritten diskutiert wurde. Und der zweite empirische Beleg der Zeit, da ein journalistischer Streifzug durch deutsche Kinderzimmer und Gärten, Spielzeugläden und Schulen. Dort, so berichtet die Zeit, wimmle es nur so vor raufenden Jungs, die aus jedem Aststück ein Gewehr machten, um in die Welt zu ziehen und Monster zu killen, und sittsamen Mädchen in goldenen Schuhen und Glitzerkleidern, die auch mit einem Rennauto nicht mehr anzufangen wüssten, als Kleinfamilie zu spielen. Wo diese selbst eine kaputte Puppe lieber zur Hand nehmen als einen multifunktionalen Hightech-Bagger, bekämen jene, also die kleinen Jungs, Schreikrämpfe, landeten sie in der Spielzeugabteilung, versehentlich in der pinkfarbenen Welt von Barbie. Und nicht zuletzt ist für die 4-Jährigen, so die Zeit, auch die Frage der Zusammengehörigkeit von Mann und Frau bereits geklärt. Jedenfalls sind schon die 4-Jährigen Kerle bestens in das ABC heteronormativer Geschlechterarrangements eingeübt. Wenn wir groß sind, heirate ich dich, ich verdiene Geld und du kochst. Die Natur, so legt es die Zeit nahe, gibt hier vor, was wir geschlechtlich werden können und welche sozialen Arrangements daraus resultieren. Dieses Skript ist zwar vielleicht ein bisschen variabel, unsere Rollen als komplementär und zugleich gegensätzlich aufeinander bezogen, sind allerdings unausweichlich. Auch dafür können wir wieder die feministische Theorie zu Rate ziehen, die das bereits in den späten 70ern so analysiert hat und seitdem von Alltagstheorien der Zweigeschlechtlichkeit spricht, die sich sehr kompakt sozusagen in 4 Maximen darstellen. Es gibt nur 2 und nur 2 Geschlechter. Diese 2 Geschlechter sind biologisch gegeben und ändern sich im Laufe eines Lebens niemals. Alle Personen gehören ausnahmslos einem Geschlecht an. Die Genitalien sind der objektive Beweis eines Geschlechts. Wie wir jetzt schon gesehen haben, stimmt das nicht so ganz. Und die beiden Geschlechter begehren sich natürlicherweise wechselseitig. Diese 4 Axiome der Zweigeschlechtlichkeit sind auch für die Zeit das Maß aller Dinge und Verhältnisse. Weshalb so der Autor in seinem Fazit, das gesellschaftliche Experiment mit Unisex und Dekonstruktion, das war vielleicht unvermeidlich gewesen sei, so ähnlich wie der Latzhosenzwang, der Stehpinklerkrieg, der geschlechtsneutrale Plural, all das sei vielleicht nicht ganz zu vermeiden gewesen, aber doch nun zu verabschieden, da wir jetzt eben wüssten, wie die Forschung uns gezeigt hat, Geschlecht ist naturgegebenerweise eben Zweigeschlechtlichkeit. Das ist also ein gänzlich anderer Ton als den, den wir in den Einlassungen jetzt in der Geschichte zu Casta Semenya kennengelernt haben. Ist dort von Ungewissheit und Nichtwissen die Rede, davon, dass wir Geschlecht weder bestimmen können, noch wissen, welche Wechselwirkungen beispielsweise zwischen chromosomalem und hormonellem Geschlecht bestehen, so dominiert hier der Ton absoluter Gewissheit. Dass es zwei und nur zwei Geschlechter gibt, diese schon erkennbar sind an ihren Spieldingen, in denen sich die wahre Natur von Mädchen und Jungen zu erkennen gibt. Von solcher Warte aus ist die Dekonstruktion von Zweigeschlechtlichkeit nur Teufelszeug, weil eben wieder die Wahrheit der Natur. Doch wiederum von einer optimistisch-feministischen Warte aus betrachtet, können wir auch diese populistisch naturalisierenden, auf biologisierte Mythen zurückgreifenden Interventionen nicht nur als Ausdruck von Zweifel und Ungewissheit, sondern auch als Rückzugsgefecht einer womöglich in die Defensive geratenen Zweigeschlechtlichkeit lesen. Denn man muss ja nur die Augen aufmachen, um festzustellen, dass in Sachen Geschlechterordnung heute nichts mehr ist, wie es war. International sind Frauen als Soldatinnen gefragt. Unabhängig vom Geschlecht dürfen sogar in der Schweiz mittlerweile alle Staatsbürgerinnen wählen. Auf der Bühne geben Frauen den Hamlet und Männer singen die Brünnhilde. Und selbst bei Germany's Next Topmodel, einer wahrlich nicht geschlechtsindifferenten Sendung, versuchte eine transsexuelle Frau, wenn auch vergeblich, ganz nach vorne zu kommen. Weder im Berufsleben noch in der Bildung oder in den Familienbeziehungen taugen die alten Geschlechterarrangements noch. Und dies vor allem, weil die Frauen diesen Arrangements massenhaft den Rücken kehren. Die inverse Strukturierung der Moderne, um jetzt nochmal einen soziologischen Ausdruck zu bringen, wie die Soziologin Claudia Honecker es nannte, das gleichzeitige Erscheinen von Mensch und Weib zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die damit einhergehende hierarchisierende Ordnungsfunktion der Geschlechterdifferenz scheint also ihre naturalisierte Evidenz und Wirkmächtigkeit endgültig zu verlieren. Dass Männer und Frauen von Natur aus unterschiedlich begabt sein sollten, ihnen folglich unterschiedliche Wege offenstehen und Positionen zukommen, dass er der Mensch und sie das Weib ist, sie an den Herd und er an die Börse gehört, darüber lachen meine Studierenden gleich welchen Geschlechts schon im ersten Semester. Um jetzt indes diesen nicht nur gefühlten Erosionen im Geschlechterverhältnis, die nicht zuletzt indizieren, wie nachhaltig feministische Bewegungen in die patriarchalen Tiefenstrukturen unserer Gesellschaften eingegriffen haben, Herr zu werden, wird indes, wie das Zeitdossier zeigt, einmal mehr das Arsenal biologisch fundierter Wahrheiten geöffnet. Weil offensive Infragestellungen von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung politisch nicht mehr opportun sind, wird die naturwissenschaftlich skandierte Betonung von wie auch immer gegebenen natürlichen Geschlechterdifferenzen umso bedeutsamer. Das ist für sich genommen nicht neu. Zunächst gehört die Produktion vielfältiger, sich permanent auf modernisierender Bilder von Weiblichkeit, von Männlichkeit und Weiblichkeit zum Arsenal jener Strategien moderner Gesellschaften, mit denen diese auf Veränderungen, auf Instabilitäten reagieren. Und gerade Geschlechterdiskurse eignen sich besonders gut dafür, weil sie eine die Individuen und ihre unmittelbaren Beziehungen und auch ihre eigene Identität ansprechende Form des Verhandelns über Gesellschaft, ihr Selbstverständnis, die Legitimierung von Ein- und Ausschluss und von Ungleichheiten darstellt. Es waren in diesem Zusammenhang, und ich bin jetzt auch schon fast am Ende, gerade die im 19. Jahrhundert neu entstehenden Wissenschaften der Anthropologie, der Medizin, der Gynäkologie und der Anatomie, die beanspruchten, das Wesen der Geschlechterdifferenz entschlüsseln zu können, die gerade die Biologisierung von Weiblichkeit betrieben und der Moderne so eine griffige Antwort auf ihr Dilemma lieferten, die natürliche Gleichheit aller Menschen zu behaupten, zugleich jedoch die politische Ungleichheit der Wilden, Irren und Frauen rechtfertigen zu wollen und zu müssen. Bis in unsere Gegenwart stellt diese asymmetrisch organisierte Struktur von männlich Universalem und weiblich Besonderem ein mächtiges, immer wieder aktualisiertes Wahrheitsarchiv zur Verfügung, um auf Erschütterungen in der asymmetrischen Textur der Geschlechter und Gesellschaften zu antworten. Von besonderer Relevanz jetzt sozusagen in diesem, wie auf Geschlecht immer wieder zugegriffen wird, ist noch, das ist sozusagen ein letzter Aspekt, den ich noch einbringen will, wie auch immer wieder Geschlecht immer wieder mit der Bedeutung von Heterosexualität, der Natürlichkeit sozusagen des wechselseitigen Begehrens zwischen Männern und Frauen verknüpft wird. Denn, und noch einmal zurück zu dem Zeitdossier, da gibt es dann in diesem Dossier so eine Seite, wo in ganz kurzen Absätzen dargestellt wird, wie verschiedene Wissenschaften versuchen, den Geschlechterunterschied zu bestimmen. Und auch die Zeit muss einräumen, naja, so ganz einfach ist das irgendwie nicht. Gleichwohl weder die Genetik noch die Kognitionsforschung, weder die Endokrinologie noch die Neuropsychologie, weder die Hirnforschung noch die prähistorische Archäologie die Frage beantworten können, ob der Unterschied der Geschlechter einen Unterschied macht, ja ob es ihn überhaupt gibt. So besteht doch Einmütigkeit darüber, dass es einen heterosexuellen Imperativ gibt, der den Unterschied braucht, nämlich als Steuerungsmechanismus bei der Auswahl des oder der richtigen Reproduktionspartner und Partnerin. Es ist, zitiert die Zeit den Züricher Neuropsychologen Lutz Jänke, wesentlich für die Fortpflanzung und damit für unser Überleben, dass wir das andere Geschlecht als sehr unterschiedlich wahrnehmen. Dass wir das andere Geschlecht als sehr unterschiedlich wahrnehmen müssen, was vielleicht die einzige Wahrheit ist, die wir über Geschlecht haben, das hatte die Kulturanthropologin Gail Rubin bereits 1975 mit der legendär gewordenen Formel vom Sameness-Tabu auf den Begriff gebracht. Das Tabu also, dass Männer und Frauen in jedem Fall unterschieden und keinesfalls als gleich wahrgenommen werden dürfen. Womit wir bei der Tatsache wären, dass Geschlecht vielleicht wirklich nur das Kleid ist, das wir tragen und nicht die nackte Tatsache unter dem Kleid. Wie dieses Gleichheitstabu funktioniert, will ich an zwei Beispielen abschließend erläutern. Dem Geschlecht von Berufen und der Rolle von Technik für die Inszenierung des Geschlechtsunterschieds. Wie die feministische Professionsforschung zeigen konnte, gibt es letztlich eben nur eine Konstante im Prozess der sogenannten Vergeschlechtlichung von Berufen. Das hohe Maß an Flexibilität. Dies weise, wie Angelika Wetterer und Regine Gildemeister argumentieren, darauf hin, dass die Inhalte, die die Geschlechterdifferenz doch eigentlich ausmachen sollten, in gewissem Sinn beliebig sind. Die differenzierte Analyse des Geschlechtswechsels von Berufen zeigt dagegen in der Tat, dass sich auf den ersten Blick nur die hierarchische Struktur im Verhältnis zwischen Männer- und Frauenarbeit durchhält und Geschlecht durchgängig als Platzanweiser sozusagen fungiert, dass aber die Inhalte historisch absolut flexibel sind. Einen ähnlichen Prozess können wir für die Rolle von Technik als Medium der Inszenierung des Geschlechtsunterschieds beobachten. Die Historikerin Karin Zachmann konnte zeigen, dass Technik historisch betrachtet genau in jenem Zeitraum, in dem formale Mechanismen und Institutionen der sozialen Differenzierung abgeschafft bzw. aufgelöst werden, zum Beispiel Gesetze, die Frauen vom Wahlrecht oder der höheren Bildung ausschließen, ein wachsendes Gewicht für die soziale Markierung von Geschlechtergrenzen erlangt. In dem Maße, in dem der Gleichheitsanspruch der Moderne die Umstellung von formalen auf informelle Mechanismen der Differenzierung über Geschlecht erzwang, in dem Maße also, in dem es sozusagen juristisch nicht mehr legitim war, die Frauen aus der Bildung, vom politischen System, vom Arbeitsmarkt fernzuhalten, sozusagen sucht sich die Gesellschaft andere Mechanismen, um das zu organisieren. In diesem Zeitraum wird die Nutzung von Technik zu einem wichtigen Medium zur Aufführung des Geschlechtsunterschieds. Auch hier also, es muss unterschieden werden, womit und wodurch, ist fast egal. Auch wenn also, wie die Beispiele illustrieren, der Stoff, aus dem die Geschlechterdifferenz gewebt ist, mithin eher im Imaginären, denn im Realen zu finden ist, so muss die Geschlechterdifferenz, so unordentlich es mittlerweile in Geschlechterdingen auch zugehen mag, offensichtlich doch artikuliert werden. Und dennoch, oder gerade weil sie artikuliert werden muss, gilt es darauf zu beharren, dass es Frauen und Männer als homogene Gruppen nicht gibt. Ebenso wenig wie die Wahrheit über eine zweigeschlechtliche Welt. Die Grenzen sind nicht trennscharf zu ziehen. Die Pole Männlichkeit und Weiblichkeit gleichen eher historischen Geschlechtskrankheiten als einer bewahrenswerten Mitgift. Und bis jetzt hat sich noch hinter jeder Wahrheit des Geschlechts eine neue Blackbox geöffnet. Menschen wie Casta Semenya attackieren durch ihre schiere Existenz den normalen Geschlechterkodex und widerlegen die scheinbar selbstverständliche Basisregel, das Geschlecht klar definiert, der männliche oder weibliche Körper die natürliche Basis des sozialen Geschlechts sei und von Geburt bis zum Tod unverändert und kulturübergreifend feststehe. Wer aber hätte das Recht, ein Klassifikationssystem über das schiere Leben zu stellen? Was wir aus der Geschichte von Casta Semenya noch lernen können und wovon im Übrigen auch das Zeitdossier kündet, ist, wie Judith Butler argumentiert, dass die Geschlechterdifferenz offensichtlich ein Ort ist, an dem wieder und wieder die Frage des Verhältnisses des Biologischen zum Kulturellen gestellt wird, an dem diese Frage gestellt werden muss und kann, aber wo sie streng genommen nicht beantwortet werden kann. Wenn das zutrifft, die Geschlechterdifferenz also weder, wie Butler fortfährt, ein Ding, eine Tatsache oder eine Vorannahme ist, sondern das Verlangen nach erneuter Artikulation darstellt, etwas, was also fortwährend verhandelt werden muss, darf die Frage der Geschlechterdifferenz in der Tat abschließend nicht beantwortet werden. Denn auf dem Terrain dieser Frage wird auch die Frage des Menschlichen verhandelt, insofern es vor allem die kulturelle Norm des biologischen Geschlechts ist, die regiert, welche Körper sozial bedeutsam oder geächtet sind und welche Art Person jemand überhaupt werden kann und welche Rechte, welches Sein in der Welt ihr überhaupt zusteht. Eingedenk dieser Überlegung täten wir gut daran, nicht nur aufmerksam zu bleiben für die Schäden, die durch die Verweigerung von Anerkennung angerichtet werden, wie sie gerade Casta Semenya widerfährt, sondern auch daran, beständig den Grundsatz zu verteidigen, dass wir die Wahrheit des Geschlechts nicht kennen und nicht kennen sollten. Ich danke für Ihr aufmerksames Zuhören.
Vielen Dank für den Vortrag. Fragen, gibt es dringende Fragen aus Ihrem Bereich? Möchte jemand sofort? Gerne.
Ja, Sie haben beiläufig erwähnt, dass auch die Fortpflanzung etwas mit dem Unterschied der Geschlechter zu tun hat. Und ich bin ja ein einfacherer Mensch als Sie, ich kann nicht so viele Fremdwörter. Ich beurteile Systeme danach, funktioniert etwas oder funktioniert etwas nicht. Ein Unternehmen funktioniert dann, wenn es seine Kosten verdient, es bleibt noch Geld über, dann lebt das Unternehmen. Und wenn nicht, dann geht es ein. Und bei unserer Gesellschaft beobachte ich ganz einfach, die geht ein. Es gibt viel zu wenig Kinder, immer mehr Kreisinnen und Kreise. Keine Aufruhr bitte, das ist 12 Jahre aus, dass man wegen dieser Feststellung ins Nazi-Eck geprügelt wurde. Mittlerweile darf man sagen, eine Gesellschaft braucht Kinder, weil irgendwer muss ja die Kreise und Kreisinnen dann einmal aus dem Bett heben und wieder hinein. Unsere Gesellschaft hat viel zu wenig Kinder und die andere Beobachtung ist, die unter uns gedeihende Gesellschaftsform, das ist die islamisch-patriarchale, die hat viele Kinder. In Wien sind 24% aller Neugeborenen stammen von islamischen Müttern. Das ist so. Ja. Und jetzt ist die Frage, und in Amerika, dort kommen die Kinder von den katholischen Latinos, patriarchalen Machos aus dem Süden, dort kommen die Kinder her. Das Thema, nein, die Frage ist, wir haben eine feministische, eine Repräsentantin des Feminismus. Ich habe 100-mal Feminismus gehört und sie vertritt eine Richtung, die sagt, zwischen den Geschlechtern gibt es eigentlich keinen Unterschied, das ist also ein Konstrukt, das ist ihre Richtung. Und diese gesellschaftliche Richtung ist keine erfolgversprechende. Sie arbeitet stark defizitär. Die Frage ist, was die Frau Feministin zur Beobachtung sagt, dass die patriarchalen Gesellschaften die sind, die noch Nachwuchs hervorbringen in ausreichendem Maß, dass sie sich selbst erhalten.
Die Frau Feministin heißt Sabine Haag.
Okay. Na, Moment, wir haben Sie einmal eine Frage gestellt, falls Sie darauf antworten möchten.
Vielleicht sammeln wir einfach erstmal ein paar Fragen.
Genau. Wer hat noch eine Frage? Möchte sich jemand äußern? Dann würde ich selbst gerne ein paar Fragen stellen. Ich habe auch gelesen, dass Sie gesagt haben, dass Krisen auch Themen wie diese begünstigen. Warum ist dem so? Warum stellen wir uns jetzt mehr auch in der Presse diesen Themen aus verschiedenen Richtungen raus, stellen das in Frage? Man, natürlich ist dieser Fall der Olympischen Spiele bzw. dieser Sportler jetzt sehr präsent, klar, aber auch verstärkt jetzt.
Naja, ich glaube, da kann man jetzt viele, viele Gründe anführen. Ich habe ja das jetzt wirklich auch nur sehr kurz hier zeigen können. Wir haben ja in der Tat in unseren Gesellschaften einen sehr grundlegenden Umbruch in den Geschlechterverhältnissen, in den Geschlechterarrangements. Okay, man kann das jetzt so darstellen, wie Sie das getan haben, dass in unseren säkularisierten Gesellschaften die Frauen aus den konventionellen Arrangements aufbrechen, ihre Rollen sehr extrem verändern, anderen Platz in der Gesellschaft einfordern. Also wir haben sehr viel Unruhe sozusagen, erstmal unmittelbar in der Geschlechterordnung. Wir haben aber auch in Gesellschaften, in denen neben der Geschlechterordnung auch viele andere ihrer Fundamente oder das, was sie für ihre Fundamente gehalten haben, kulturelle Ordnungen, vielleicht auch religiöse Orientierungen und Ordnungen, sowieso die ökonomische Systeme. Also wir haben sozusagen viele, viele Schauplätze, an denen sehr viel Bewegung ist sozusagen. Die Geschlechterforschung kann sehr gut zeigen, dass in solchen Phasen unter anderem deswegen so gerne auf die Verhandlung von Geschlechterfragen, von Geschlechterdifferenz zurückgegriffen wird. Zum einen, weil wir meinen, wir haben alle was dazu zu sagen. Weil es uns unmittelbar angeht. Das ist nicht so abstrakt, wie über das globale Finanzsystem reden zu müssen. Über Geschlechterfragen haben alle was zu sagen, sozusagen. Das betrifft unseren unmittelbaren Alltag, das betrifft auch unsere eigene Identität, unser eigenes Selbst, unser Sein in der Welt. Also das ist sozusagen ein sehr erfolgversprechendes Archiv, um Deutungen daraus zu gewinnen, in welcher Welt wir leben. Insofern geht es natürlich zum einen direkt um Fragen, die das Geschlechterverhältnis betreffen, aber es ist eben auch eine Plattform, auf der man über andere gesellschaftliche Fragen nachdenken und sprechen kann, ohne dass man direkt über diese anderen Fragen spricht.
Also könnte es auch wirklich so sein, wie Sie schon mal angesprochen haben, während dem Vortrag, glaube ich, das Vorpreschen zu nutzen, um eigentlich die Angst zu minimieren, dass man wirklich eigentlich ein System anders andenken müsste, sich auseinandersetzen müsste mit dem, dass ein System in Frage gestellt ist, eben um in dem Fall Minderheiten oder eventuell auch doch nicht Minderheiten zu integrieren. Ist es so?
Ja, also bleiben wir jetzt nochmal ein bisschen bei dem Beispiel von Caster Semenya und den Diskussionen, die es da jetzt im Sport gibt. Mitnichten haben auch international sozusagen wichtige Funktionäre, zum Beispiel in der Leichtathletik, haben ein feministisches Programm der Infragestellung von Zweigeschlechtlichkeit. Aber wenn ein Vizepräsident des Leichtathletikverbandes sich jetzt hinstellt und darüber nachdenkt, naja, okay, wenn es so ist, dass wir das Geschlecht nicht bestimmen können, wenn es aber auch so ist, dass wir diese Person nicht dem einen oder anderen Geschlecht zuordnen können, müssen wir dann eine dritte Kategorie einführen? Muss es dann eigene Wettbewerbe für Intersexuelle geben? Aber das ist natürlich, also das wäre jetzt erstmal eine, wenn man so will, vielleicht noch eine befriedende Antwort sozusagen. Aber sobald das passiert ist sozusagen, wird sofort die Frage sein, ja und, wie stellen wir dann das jetzt wieder fest, wer dahin gehört sozusagen, ne? bleiben wir dabei, noch glauben wir, naja, okay, es gibt diese beiden Geschlechtschromosomen und die sind irgendwie, alle haben das eine oder das andere. Wissen wir das? Flächendeckend die Menschheit sozusagen chromosomal vermessen, wer weiß, was rauskommt. Also wenn die sozusagen auch die exakten Wissenschaften, diejenigen, die bisher dafür stehen, dass wir definitiv wissen, wie das mit dem Geschlecht sich verhält, wenn die jetzt vermehrt sagen, ja, und sozusagen, also man, diese Stimmen gibt es ja lange sozusagen. Und wenn deutlich wird, dass auch in diesen, auch diese Wissenschaften auf einem kulturellen, auf einer kulturellen Konvention sozusagen basieren, das.
Ich habe überhaupt sehr spannend gefunden, dass es einen Geschlechtstest gegeben hat, zum Beispiel bei dem Sport. Das hat mich eigentlich schon mal als auch komplett also schockiert, um es so zu sagen. Ich finde es jetzt nochmal viel schockierender, dass es im Bedarfsfalle geregelt wird. Ich möchte jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht in der Haut stecken von der Person, die es entschieden hat, weil die Folgen, die dieser Person, die ist ja in einer Identitätskrise, die ist ja einfach furchtbar. Also einfach, wie bewusst ist uns auch mit Schritten oder wie kann man dieses Bewusstsein stärken, was man damit anrichtet. Das ist natürlich jetzt eine Dimension, die seinesgleichen sucht, aber auch im kleinen Rahmen passiert ja das ständig. Gibt es da irgendeine, oder sehen Sie einen Fortschritt oder wie kann man das vorantreiben? Außer mit...
Ja, ich meine, natürlich ist es, also wenn wir beim Sport bleiben, irgendwie... Ultimativ könnte man natürlich irgendwann die Frage stellen, warum muss es überhaupt nach Männern- und Frauenwettbewerben unterschieden werden? Warum wird es nicht, warum gibt es nicht Leistungsklassen sozusagen, in denen dann alle, die in einer bestimmten, Leistungsrange sind, sozusagen gegeneinander antreten, unabhängig von dem, wie sie geschlechtlich markiert sind. Also wenn man sich einfach nur jetzt hier mal die Zeiten nimmt, die Zeit von Caster Semenya ist keine außergewöhnliche Zeit für eine 800-Meter-Läuferin. Der Overlap sozusagen zwischen den Frauen- und Männerzeiten ist in einem bestimmten Rahmen relativ groß. Also es ist nicht klar sozusagen, dass man sagen kann, aha, so schnell laufen die Männer und die Frauen laufen irgendwie sozusagen so schnell sozusagen. Also es gibt da eine relativ große Überlappung in allen sportlichen Disziplinen sozusagen. Also es könnte sein, ich meine, ich bin jetzt wirklich, das ist natürlich jetzt Spekulation, man muss sehen, wie sich jetzt erstens konkret dieser Fall entschieden wird, das ist ja noch nicht ausgestanden und entgegen diesen Aussagen, dass es nicht bestimmbar ist, wird sie ja im Moment einer Reihe von medizinischen Tests untersucht, unterzogen, also die Untersuchung ist ja noch nicht abgeschlossen, das Ergebnis soll irgendwann im November verkündet werden. Und dann soll sozusagen entschieden werden, was mit ihr passiert, ob sie auch ihre Medaille behalten darf oder nicht. So, also der Fall selbst ist noch offen und wie sich das jetzt, also bezogen auf den Sport entwickelt, ist auch noch offen, aber es könnte natürlich ein Einfallstor sein, um zum Beispiel genau diese Frage an einem gesellschaftlich doch sehr bedeutsamen Feld, wenn wir auch mal denken, naja, Sport, das ist ja irgendwie nebensächlich, aber so wichtig wie Sport in unseren Gesellschaften ist, ist das schon ein zentrales Feld, auf dem auch so Geschlechterfragen verhandelt werden.
Vielleicht, ich mir das überhaupt stellen kann, aber wie hilfreich ist sowas für die Forschung oder für Ihre Schreiben, das Ganze aufzubrechen? Ich meine, das ist
wie? Ja, also ich habe es ja versucht zu sagen. Ich finde es... überraschend, aber es ist also aus meiner Sicht für eine, die, wie hat der Herr gesagt, sozusagen die Richtung vertritt, dass Geschlecht eine Konstruktion ist. Und ich habe ja versucht, dafür auch Beispiele und Argumente zu liefern, dass Geschlecht eine Konstruktion ist. Ist es natürlich sehr unterstützend, wenn jetzt auch vermehrt, wie gesagt, Vertreter und Vertreterinnen aus den sogenannten exakten Wissenschaften das sagen, ja, auch wir können es nicht definitiv sagen. Und es ist eine kulturelle Übereinkunft, es ist ein kulturell erzeugtes Klassifikationssystem, das wir wissenschaftlich unterfüttern. Aber dass diese wissenschaftlichen Ergebnisse sozusagen die unumstößliche Wahrheit, sozusagen das unumstößliche Fundament dieser kulturellen Konvention sind, können wir nicht sagen. Das ist natürlich eine enorme Stärkung sozusagen sozialkonstruktivistischer Thesen. Ja.
Da war eine Frage.
Ich habe eine Frage, und zwar, was ist die Ursache von diesen Tendenzen oder Trends? Ist es bekannt, in Berlin zum Beispiel sind die Fische zu 60% oder 70% Zwitterwesen. Da gehen jährlich 22 Tonnen Antibabypillen in die Spree und das weiß man schon seit 20 Jahren. Und haben diese Umwelteinflüsse wie Putzmitteln, Spülmitteln, weil das, der Körper kennt ja als Pseudohormone an und somit gibt es einfach eine Entwicklung. Ja? Wie schaut das da aus? Was weiß man da?
Na, ich bin jetzt keine Medizinerin und keine Biologin und bisher, also es gibt, könnte das jetzt auch selber sozusagen nur sehr rudimentär hier vortragen, wie viele verschiedene Varianten von Intersexualität es gibt, also sozusagen auf chromosomaler Ebene, auf hormoneller Ebene und sozusagen in den Widersprüchen, die sich zwischen diesen verschiedenen Ebenen irgendwie ergeben. Soweit ich das überblicke und überblicken kann, ist die Forschung da ziemlich an den Anfängen. Man weiß da sehr, sehr wenig darüber.
Aber man weiß es sehr wohl.
Also das fängt ja schon damit an, dass die Studien, die es gibt, alle von ganz unterschiedlichen Zahlen zum Beispiel ausgehen, deswegen jetzt auch in den Medien dauernd ganz unterschiedliche Zahlen kolportiert werden. Also in Prozentangaben rangiert das in der Tat von diesen um 1%, manche Studien behaupten irgendwie 4, 5, 6, 7, 8% sozusagen an Intersexuellen, die es in den verschiedenen Gesellschaften gibt. Also es gibt da viel zu wenig gesicherte, nach normalen Maßstäben sozusagen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, um so eine Frage beantworten zu können.
Aber es ist allgemein bekannt, dass die Putzmittel und diese Tenside, der Körper die als Pseudohormone anerkennt und somit eine Veränderung stattfindet. Und wenn ich das täglich, alltäglich, weil dann lasse man das nicht gescheit ausgespült ist, nehme ich das auf, im Minimum, ja, und das über das Jahr, und dann passiert einfach was.
Ja, ich meine, das ist
genau.
Ist da eine Frage?
Ja, ich wollte nur fragen, zu den kulturell zugesprochenen Rollen, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie ja, dass dem nur kulturell zugesprochen werden. Ich behaupte jetzt aber, dass es einige Rollen gibt, die einfach kulturübergreifend immer gleich sind. Und insbesondere denke ich, dass es in der Partnerpsychologie ist, dass man am besten eigentlich daran sieht, die Prostitution, ne? Die eigentlich immer vom Mann ausgeht. Also der Mann ist meistens der Freier. Und ich denke, dass das einfach biologische Gründe hat. Ja? Evolutionär eigentlich auch leicht erklärt, der Mann will sie möglichst viel verbreiten, ja, die Frau würde den Mann eher binden, weil sie das Kind schützen will. Ja. Wie sehen Sie das? Gibt es Geschlechterrollen, die einfach in jeder Kultur gleich sind? Ich finde, das definiert eigentlich schon die Geschlechter.
Naja, in jeder Kultur gleich ist vielleicht die Tatsache, dass die uns bekannten Kulturen mehrheitlich patriarchale sind. Damit sprechen wir aber über ein Herrschaftssystem und nicht über Biologie. Also selbst die Hardcore-Biomediziner, Neurowissenschaftler würden nicht behaupten, es gibt einen direkten kausalen Weg von A nach B, also von einer wie auch immer biologisch definierten Konstellation zu einer sozialen Konstellation. Selbst die Neurowissenschaften sagen, das Gehirn zum Beispiel ist ein wesentlich lernendes Organ und abhängig in seiner Entwicklung, abhängig sozusagen von den Umwelteinflüssen, denen dieses Gehirn ausgesetzt ist. Also es gibt diesen Weg, den kausalen Weg von A nach B im Sinne von, hier ist eine biologische Grundausstattung, die führt zu einer bestimmten kulturellen, sozialen Situation, den gibt es nicht. Was es sicherlich gibt, offensichtlich, dass die Mehrheit, die Mehrzahl der uns bekannten Kulturen und Gesellschaften in der Tendenz patriarchal verfasst sind, sprich herrschaftlich organisiert sind und offensichtlich der Geschlechterunterschied einer ist, der sich sehr gut eignet, um Herrschaftsstrukturen zu organisieren und zu legitimieren. Genau mit solchen Argumenten, wie Sie sie gerade vorgebracht haben. Die Frauen wollen die Männer binden, die Männer wollen ihre Samen verstreuen. Ja.
Ich glaube, da war eine Frage.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf den ersten Einwurf in der Debatte. Da bist du ja sehr zugespitzt worden auf Dekonstruktion führt in die Kinderlosigkeit. Also das war ja so der Vorwurf. Ne? Und du hast dann geantwortet und hast gesagt, nee, nicht Dekonstruktion, sondern wir haben halt umbrechende Geschlechterarrangements in dieser Gesellschaft, in anderen Gesellschaften und das hat eben auch was damit zu tun oder hat zur Folge, in welcher Weise hier Kinder geboren, erzogen und so weiter werden. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt zurück. Auf welcher Ebene bewegst du dich und möchte da ein Unbehagen ansprechen, ein Behagen und ein Unbehagen. Also erstens verstehe ich dich so, bei der Dekonstruktion geht es dir um eine Dekonstruktion der Geschlechterordnung. Die ist zweigeschlechtlich. Wir haben ein Klassifikationssystem, das immer eindeutig einteilt, Männer oder Frauen. Wenn es Irritationen gibt, kommt das in Schwierigkeiten. Du arbeitest mit einem anderen Konstrukt, dem Kontinuum. Und ich frage mich, kommst du um die Zweigeschlechtlichkeit rum? Also selbst wenn du es als Kontinuum denkst, wenn du sozusagen denkst, dass zwischen etwas sich sehr viel an möglichem Leben spielt, das sich nicht eindeutig klassifizieren lässt, musst du dieses Kontinuum irgendwo aufspannen. Und dann komme ich wieder bei Männern und Frauen an den beiden Polen. Wäre meine Frage an dich, wie vermeidest du mit solch einem Konstrukt, dass du selber wieder der alten Konstruktion auf den Leim gehst?
Ja, das Kontinuum ist natürlich nicht die Lösung. Das ist schon klar, sozusagen, weil das Kontinuum nicht sozusagen radikal einem bipolaren Denken entgegensteht. Sozusagen. Es ist dann im Grunde genommen, man könnte das ja als eben, genau wie du es gerade gesagt hast, sozusagen, ist es dann ein bisschen aufgeweichter. Okay, wir denken die Pole nicht mehr als einander ausschließend entgegengesetzt, sondern als da ist der eine, da ist der andere und dazwischen ist ganz vieles möglich, sozusagen. Und meine defensive Lesart dessen, was hier an dem Fall von Casa Semenya passiert, ist ja genau auch diese, okay, dann integrieren wir halt ein drittes Geschlecht, wir weichen es ein bisschen auf, okay, wir erkennen an, es gibt nicht diese Ausschließlichkeit und dazwischen ist gar nichts, sondern dazwischen gibt es noch irgendwas und dann haben wir das schön normalisiert, integriert, das ist richtig. Insofern ist das Kontinuum jetzt nicht die radikale Infragestellung, sehr wohl. Und vielleicht habe ich da auch eine Unentschiedenheit sozusagen in meiner eigenen Argumentation gehabt. Jetzt mit der Nachfrage würde ich sagen, okay, dann tendiere ich doch eher auch zu der Butlerschen Antwort, wenn sie sagt, offensichtlich ist die Geschlechterdifferenz ein Ort, an dem wir eine Frage verhandeln, die wir verhandeln müssen, die wir aber niemals abschließend klären können, nämlich die Frage, wie sich das Biologische zum Kulturellen, jetzt mal ganz grob gesprochen, zueinander verhält. Also ich meine, das ist ja auch ein Vorwurf, der den DekonstruktivistInnen immer entgegengehalten worden ist. Sie negieren, dass es sowas wie Natur, Wirklichkeit oder sowas gibt. Darum geht es natürlich nicht, sozusagen. Also auch ich will nicht bestreiten, ich meine, ich sitze hier, ich bin irgendwie eine Person, die auch aus, sage ich das mal vorsichtig, Fleisch und Blut besteht, die Empfindungen hat, also sozusagen das kann man nicht alles in Zeichenhaftigkeit auflösen. Insofern würde ich, glaube ich, eher der Position folgen, ja, es ist eine, wir brauchen, offensichtlich wird an der Geschlechterdifferenz eine für unsere Gesellschaften existenzielle Frage verhandelt, aber wir können diese Frage nicht entscheiden. Wir können immer nur vorübergehende Antworten finden, wir finden diese auch, und wir müssen diese Antworten, die wir finden, wissen, dass es vorübergehende sind, dass es vorläufige sind, die notwendig dann zum Beispiel darüber, indem sie, wenn sie definieren, was männlich-weiblich ist, irgendetwas wieder ausschließen. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage von, also das ist jetzt auch keine Geschmacksfrage, sondern das ist in der Tat eine Frage, wo es ums Existenz, also wo es existenziell wird, nämlich wer fällt in die Kategorie des Menschlichen, die ja ganz eng mit dem Geschlecht verknüpft ist, Also dann sozusagen jede Antwort, die wir auf diese Frage, wie das Biologische sich zum Kulturellen verhält, müssen wir gleichzeitig sozusagen einen Index einschreiben, der es uns ermöglicht, diese Antwort wieder aufzubrechen. Und dann ist die Lösung nicht, okay, wir erweitern einfach, wir sagen nicht, wir haben zwei Geschlechter, sondern 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auch ein neunpoliges System produziert, ist ein Klassifikationssystem sozusagen. Und vielleicht kommen wir auch nicht aus dem Klassifizieren heraus.
Wir haben
auch das ist was, vielleicht eine der wenigen Wahrheiten über das Menschliche, dass wir Kategorienbilder sind und dass wir Klassifikationen brauchen, um zu existieren. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Klassifikationen um? Und dann kann ein zweipoliges kann so gut oder so schlecht sein wie ein x-poliges. So, dann ist das vielleicht nicht mehr der Punkt sozusagen. Aber was entscheidend ist, glaube ich wirklich aus einer feministischen Sicht, ist, dass wir die Dichotomie mit Hierarchie verknüpft haben.
Hier gibt es eine Frage.
Guten Abend, mein Name ist Jauch. Ich halte mich für einen heterosexuellen Mann, aber vielleicht irre ich mich dabei. Es ist aber, glaube ich, unbestritten, auch von Ihnen, sehr geehrte Frau Hark, entschuldige, dass es nur mehr zwei Geschlechter gibt, dass es ein binäres System gibt. Ich verhehle auch nicht, dass es wahrscheinlich in Form eines evolutionären Prozesses aufgrund der Zwänge der Natur sich so herausgebildet hat. Ich glaube auch, dass es ganz gute Ergebnisse gezeigt hat. Was das dritte Geschlecht, oder es gibt ja mehr, glaube ich, anbelangt, so gibt es, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, solche Webfehlen der Natur, es gibt auch Albinismus. Albinismus wie Homosexualität ist nach dem Prinzip der Arterhaltung ja nicht unbedingt das Erfolgversprechende. Diese Unterschiede, die auch Ergänzungen sind, glaube ich, in jeder Hinsicht, körperlich wie auch geistig. Wir haben verschiedene Muskelmassen, wir haben verschiedene Fettanteile, wir haben verschiedenen Zugang zur Sprache und zur räumlichen Erfassung. Eine fantastische Ergänzung, ob wir da jetzt der Natur systemverändernd so ins Handwerk pushen sollte. Ich habe halt meine Zweifel. Ich bin nicht so vorgebildet. Ich muss auch sagen, ich habe vielleicht Sie in manchen Streckenweise nicht bitte verstanden. Ich komme gleich zum Ende. Vielleicht auch deshalb meine etwas einfältige Einlassung zu dem Thema. Aber zum System verändern fällt mir nur das letzte, der letzte Versuch ein. Ein 60 Jahre dauernder der Kommunismus. Das war ein Versuch im Feld am lebenden Menschen. Das Ergebnis ist bekannt. Es lebe der Unterschied. Danke.
Bitte schön. Ja, ich glaube, dass es nicht sehr weit führt, langfristig möglicherweise auf dem Unterschied aufzubauen. Und ich überlege, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dieser bewertenden Klassifikation langfristig zu entkommen, wenn wir anknüpfen bei etwas, was die Entwicklungspsychologinnen und Entwicklungspsychologen beobachten. Die nennen das die alles einschließende Phase. Jessica Benjamin und Irene Fass zum Beispiel haben dazu gearbeitet, dass Kinder bis zum dritten Lebensjahr kaum an sich selber einen Geschlechtsunterschied wahrnehmen. Sie sehen, dass ihre Ausstattung ein wenig anders ausschaut, aber sie machen keinen tatsächlichen Geschlechtsunterschied. Kleine Buben vergleichen ihren Penis mit der Brust der Mutter und ihren Anus mit der Vagina. Das heißt, sie erkennen nicht wirklich einen Geschlechtsunterschied. Das heißt, wir alle kommen eigentlich aus der Erfahrung, dass wir uns wie zweigeschlechtlich erleben oder als mehrgeschlechtlich. Und ich glaube, dass wenn es gelänge, dieses Potenzial mitzunehmen ins weitere Leben, und die beiden sagen zum Beispiel, so wie wir krabbeln können, wir alle können krabbeln. Kaum jemand von uns tut's noch, so dass wir es manchmal auch verlernen. Also wir könnten jetzt, wer es wäre, einen Test machen. Das werden wir nicht machen. So plädieren die dafür, dass wir diese Fähigkeit, verschiedene Geschlechter, wenn man sie überhaupt herausdifferenzieren möchte, in sich einzuschließen oder in sich wahrzunehmen, dass wir die als ein großes Potenzial unser Leben lang weiter pflegen. Und ich glaube, dass das ein besserer Weg ist. Wir klassifizieren uns ja auch nicht über blond oder groß oder klein. Also das wären ja viel elementarere Unterschiede als diese oft sehr zwergenhaften Geschlechtsunterschiede. Also ich glaube, dass es längerfristig sinnvoller wäre, zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Mensch, die oder der hat einen großen Busen oder was immer, ohne jetzt daraus einen Geschlechtsunterschied konstruieren zu müssen. Und ich habe mir gedacht, wer Lust hat, könnte ja mitmachen, wann immer wir ankreuzen müssen, weiblich oder männlich, vielleicht ein drittes Kästchen hinzumachen oder noch ein paar andere und irgendwas anderes hinzuschreiben.
Irgendeine?
Nein.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Nein. Drüben, Karin, darf ich den bitten?
Ja, hallo, mein Name ist Martin Huch. Ja, das finde ich recht gut, weil ich muss ehrlich sagen, immer diese Klassifizierung hat mich zweimal gestört und das ist zum ersten Mal jetzt was gewesen, das jetzt gezeigt hat, ja, dass man Differenzierung macht. Ich denke jetzt an die ganze Zeit schon, das heißt, wenn man nur den Aspekt der Gerechtigkeit sehen würde, sagt man es einfach passt, es gibt vielleicht jetzt, um vielleicht einen kleinen Unterschied zu machen, zwei Typen von Menschen, die sind nötig, um sich fortzupflanzen, aber ansonsten der Gerechtigkeit halber sollte man eigentlich sagen, als idealistisches Ziel, es gibt den Typ Mensch mit den und den Eigenschaften und lauter solchen Eigenschaften. Aber da kann man gar nicht klassifizieren, sondern einfach, das ist ein fließender Übergang. Das ist eigentlich, glaube ich, so aus der Gerechtigkeit der idealistische Ansatz, oder? Das ist meine Frage. Also, dass ich es so richtig verstanden habe.
Ja, ich meine, die Frage ist doch wirklich, warum ist das ein Unterschied, auf den wir so viel, also wenn wir jetzt mal so umdenken würden, wir kennen jetzt für den Moment an, es gibt diesen Unterschied. Dieser Unterschied rechtfertigt aber nicht, dass wir sozusagen so viel auf ihn auftürmen. Also jetzt aus einer Gerechtigkeitsperspektive schon gerade gar nicht sozusagen. Er rechtfertigt nicht, warum Frauen 23% weniger verdienen als Männer im Durchschnitt. Um jetzt mal ein ganz modernes irgendwie Beispiel zu nehmen. Und auch das mit der Fortpflanzung wird ja vielleicht jetzt, wo der künstliche Sperma erfunden ist, ist das ja vielleicht auch nicht mehr so wichtig.
Ich habe gehört, dass in den schamanischen Kulturen gibt es sechs Geschlechter. Können Sie da etwas dazu sagen?
Bei den schamanischen Kulturen kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber es gibt zum Beispiel kulturanthropologische Studien zu den Indigenous Völkern den angeborenen Völkern in den Amerikas. Und da hat man sehr viele, von wegen nochmal zurück zu, in allen Kulturen sind die Männer die Freier und die Frauen die Prostituierten. Da gibt es zum Beispiel relativ viele Kulturen, die einen sozial geregelten Geschlechtswechsel kennen, der als solcher nur in einer bestimmten Phase überhaupt markiert ist, also dass ein als in deren sozusagen Registern biologisch wahrgenommenes Mädchen sehr wohl in der sozialen Rolle als Junge und auch als Mann sozusagen aufwachsen und lebt, sich dann auch eine Frau zur Partnerschaft nehmen kann, die unter Umständen ihre Kinder biologisch zeugt mit einem anderen Menschen, aber sozusagen in der sozialen Formation ist das sozusagen die Familie, in der diese Kinder aufwachsen. Also es gibt in der Kulturanthropologie viele Beispiele sozusagen für Kulturen, die verschiedene Formen des sozialen Wechsels von dem einen in die andere Geschlechtsposition kennen und die also das, was für uns relativ undenkbar ist, nämlich dass wir also eben biologisches, anatomisches Geschlecht und soziales Geschlecht so eng zusammendenken, gibt es sehr viele Kulturen, die das deutlich lockerer sozusagen sehen oder aber gar nicht unbedingt einen Zusammenhang. Also das, was ich vorhin gesagt habe, diesen scheinbar kausalen Weg von biologisch A zu kulturell B. Da gibt es in der Kultur- und Anthropologie viele Beispiele, dass das in anderen Kulturen anders organisiert ist.
Und gelebt werden
und
kann.
Und gelebt werden kann, ja. Danke. Sind natürlich schon auch, das muss man auch dazu sagen, sozusagen Traditionen, die mit der Vernichtung dieser Kulturen durch die zum Beispiel Eroberung der Amerikas auch zerstört worden sind. Naja, natürlich, ich meine, das ist ja nicht, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum zu sagen, das ist so das große Paradies der Regellosigkeit sozusagen. Natürlich ist das auch ein kulturelles Regelsystem sozusagen. Aber eins, was Geschlecht anders kulturell regelt und organisiert, wie wir das kennen sozusagen. Und was damit relativiert, dass unsere Vorstellung von Geschlecht ist biologisch fundiert und das ist die Wahrheit des Geschlechts, die Natur des Geschlechts, eben eine kulturelle Konvention ist.
Gibt es Fragen oder Kommentare?
Ich würde gerne zwei Kommentare abgeben. Das erste ist, dass ich mich als Frau dagegen verwehre, als Fettgewebe ohne Raumvorstellung irgendwie zu klassifizieren, also klassifiziert zu werden.
Ich habe keine Zuteilung gemacht.
Ich würde gerne aussprechen, bitte. Das ist das Erste, was mir, aufgefallen ist, was ich gerne als Kommentar abgeben würde. Und das Zweite ist, dass ich interessant finde, so eine Ansammlung von Menschen ist ja auch immer so ein Abbild der Gesellschaft im Kleinformat. Das, was ich bis jetzt gehört habe, waren eigentlich nur Frauen, die in diesem Bereich forschen, die Genderforschung. Also alle Zitate, vielleicht habe ich was überhört, waren von Frauen. Und alle, fast alle, außer diesem einen Herrn, alle Meldungen, die von Herren gekommen sind, haben einfach dieses patriarchale System vertreten. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Also nur so mal als Statement.
Ich habe heute auch schon die Frage gestellt, wie der Studentenanteil aussieht in Berlin. Wie viele, ob sich da was verändert, beziehungsweise wie auch immer, also einfach was auch Publikationen zum Beispiel dann anbelangt.
Ja, ich glaube, man sollte das jetzt aber auch vorsichtig sein, dass wir jetzt selber nicht sozusagen in so ein naturalisiertes Zweigeschlecht wahrnehmen, hineinfallen. Dass ich jetzt nur Autorinnen zitiert habe, wobei ja auch nochmal die Frage offen ist, Sie selbst haben sie ja für sich auch gesagt, ich bin ein heterosexueller Mann, aber weiß ich das? Also wissen wir, wie die Personen, die ich jetzt zitiert habe, sich selber definieren? Okay, die Namen, die ich genannt habe, sind welche, die wir als weibliche Vornamen identifizieren, aber das sagt noch nichts darüber aus, wie diese Personen sich hier definieren. Und das gilt für uns alle hier im Raum, egal wie viel wir darüber nachgedacht haben. Dass zwischen dem passt, was in unseren Dokumenten steht, und dem, wie wir uns selbst definieren, wie wir uns Tag für Tag, Sekunde für Sekunde wahrnehmen, auch das ist, wenn wir anfangen würden, darüber nachzudenken, das wäre übrigens auch mal interessant, sozusagen nicht nur weitere Kästchen zu machen, sondern versuchen mal ein Tagebuch darüber zu führen, wie viele Geschlechter wir im Laufe eines Tages sind. Ja. Sind wir alle irgendwie, die wir weiblich im Pass haben, sind wir 24 Stunden Frauen? Mit Sicherheit nicht. Sind wir alle, die wir männlich im Pass stehen haben, 24 Stunden am Tag Männer? Mit Sicherheit auch nicht. Wir können psychisch das eine sein zu bestimmten Gelegenheiten. Wir werden anatomisch als etwas wahrgenommen. Wir werden aber sozial, sind wir vielleicht auch in Positionen, die nicht dem entsprechen, was uns konventionell erstmal zugedacht worden ist oder so. Also da ist es doch viel in Bewegung sozusagen. Das. Von daher würde ich warnen, auch wenn ich es richtig finde, sich sozusagen dagegen zu verwehren, war eine Anfangsvermutung, aber gleichzeitig sozusagen, ja, was das sozusagen nicht zu schnell dann selber auch wieder vorzuschreiben. Und nochmal noch ganz kurz sozusagen von wegen, wie viele Studierenden, also ich habe es ja auch im Vortrag schon kurz anklingen lassen, meine Wahrnehmung ist schon, dass das vielleicht nicht statistisch gesehen ausgeglichen ist, aber die jungen Männer sind, das kann man nicht mehr so eindeutig sagen, die Männer sind auf der patriarchalen Seite und die Frauen irgendwie auf der aufgeschlossenen feministischen. Das in meiner Wahrnehmung und in meinen Lehrveranstaltungen zum Beispiel wechseln die manchmal auch die Seiten. Also da würde ich mir manchmal wünschen, die jungen Frauen wären so feministisch wie die jungen Männer, die mir gegenüber sitzen.
Ich wollte, Entschuldigung, ich weiß Ihren Namen leider nicht, aber zu Ihrer Meinung, ich hätte das Patriarchat hier vertreten. Das möchte ich korrigieren. Ich habe nur ganz trocken die Beobachtung kundgetan, dass unsere Gesellschaft verkreist und ausstirbt und die islamische Gesellschaft, die eine radikal patriarchale ist, die ganz klare Rollenteilungen zwischen den Geschlechtern trennt, die Homosexualität radikal verurteilt, die nicht einmal erlaubt, dass ein Bub eine Mädchenrolle spielt beim Schultheater. Diese radikal patriarchale Gesellschaft gedeiht und wächst unter uns. Das war nur die Beobachtung. Gedeihen heißt, ein Unternehmen gedeiht dann, wenn es Geld verdient, wenn es seine Kosten deckt, wenn es Marktanteile gewinnt und die Leute nicht arbeitslos werden. Dann gedeiht ein Unternehmen. Eine Gesellschaft, ich erfahre gern mehr von Ihnen nachher oder jetzt auch gleich. Und die islamische Gesellschaft bringt Kinder hervor. Und eine Gesellschaft, die keine Kinder hervorbringt, geht in den Abgrund. Das ist jetzt schon ziemlich Common Sense. Man wurde vor 10, 12 Jahren dafür schwer verdammt. Also es war nur objektive Beobachtung. Sonst nicht.
Naja, ich glaube, wir müssen hier schon, das wäre jetzt wirklich nochmal ein neues und auch ein anderes Thema, aber erstens gibt es nicht die islamische Gesellschaft. Wir reden hier über Migrationskulturen in unseren westlichen Gesellschaften. Und dann haben wir Gesellschaften, die kulturell, religiös, mehrheitlich sozusagen islamisch geprägt sind, aber auch das sind nicht islamische Gesellschaften. Es gibt vielleicht Staaten auf der Welt, von denen man sagen kann, sie sind islamische Staaten. Aber das finde ich schon nochmal wichtig zu unterscheiden, sozusagen zwischen einer Gesellschaftsform, einer Staatsform und einer Kultur und Religion. Und dann auch nochmal hinzuschauen, reden wir über, wie gesagt, Migrationskulturen in den Gesellschaften des Westens oder reden wir über Gesellschaften im arabischen Raum, im asiatischen Raum, die kulturell, religiös, mehrheitlich islamisch sozusagen geprägt sind. Sozusagen. Also auch das ist nochmal ein großer Unterschied und auch da finden wir große Unterschiede, gerade was das Geschlechterverhältnis angeht. Gehen Sie in die Türkei. Einen deutlich höheren Anteil zum Beispiel von Professorinnen, als es die westlichen Gesellschaften Deutschland und Österreich bisher geschafft haben. Gehen Sie in ein Land, und das wird jetzt sehr heikel, wenn ich das jetzt so verkürzt nur hier sagen kann, wie den Iran, Ägypten, in dem zum Beispiel der Anteil von Frauen in den Technik- und Ingenieurwissenschaften in einem so hoch ist, davon können unsere Gesellschaften nur träumen und alle unsere Gesellschaften sozusagen machen gerade massive Anstrengungen, mehr Frauen in die technischen, männlich dominierten Fächer zu bringen. Gehen Sie nach Kairo an die Universität und Sie werden feststellen, oh, das sind ja Fächer, die sind mehrheitlich von Frauen gewählt sozusagen. Also wo man das nicht so einfach sagen kann irgendwie, das sind patriarchale Gesellschaften, in denen die Frauen nichts tun dürfen etc. Also das ist wirklich eine ganz, ganz komplizierte Frage, was nicht heißt, dass wir uns nicht mit den patriarchalen, frauenbeschneidenden, Frauenrechte extrem, teilweise extrem beschneidenden Formen, die es sozusagen gibt, auseinandersetzen müssen und da auch eindeutig Stellung zu beziehen müssen. Wie wir dann nochmal die Frage der Reproduktion bewerten, ja, da brauchen wir auch viel mehr Zeit und Klugheit, um darüber
Literaturhinweis geben.
Gut reden zu können.
Von einer gewissen Martina Schmid an der Universität Wien, eine ganz trockene Juristin, Familienkonflikte zwischen Scharia und bürgerlichem Recht, 1999 erschienen. Kostet aber 50 Euro und ist nur ein Buch. Ja.
Danke für die. Gibt es Fragen Ihrerseits noch?
Ich würde das Ganze nämlich jetzt gerne aus dem Plenum auflösen und wirklich in den kleineren Kontext. Sie sind noch länger da und Sie können auch noch gerne direkt Fragen beantworten. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die spannenden Denkanstöße, die auch heute damit über andere Personen mit eingebracht worden sind. Ich glaube, wir haben viel zu arbeiten, um unser System vielleicht zu hinterfragen oder auch einmal zuzulassen, andere Systeme anzudenken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.